Daydreams, der Literaturquickie. Von den Tentakeln der Tiefsee durch Raum und Zeit bis zu den Göttern zwischen den Sternen. Moin und willkommen zurück. Hallo bei Daydreams, dem Literaturquickie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Und heute kommen wir zu einer neuen Geschichte, The Fall of Sue, wieder im Bereich der Science Fiction angelegt. Das heißt, wir gehen wieder in die Zukunft durch Raum und Zeit, wie immer. Und ich hoffe, ihr werdet euren Spaß haben. Aber lasst uns nicht nur lange drum rumschnacken. Fangen wir einfach an. The Fall of Sue. Schwärze. Sie war überall. Allumfassend. Sie war absolute Ruhe und absoluter Frieden. Ein Frieden, der gestört wurde. Von weiter Ferne her drang es dumpf durch Zeit und Raum. Es brandete auf, zog sich zurück, nur um dann mit aller Macht wiederzukehren. Es war ein Krachen, ein Donnern, welches sich nicht richtig fassen ließ. Doch Stück für Stück kam es näher, wurde lauter und trieb die Ruhe den Frieden zurück. Das Schwarz ihrer Welt wurde gebrochen, als zu langsam versuchte, die Augen zu öffnen. Grelles Licht stach wie heiße Nadeln und dennoch konnte sie sich dem Drang nicht erwehren, endlich zu erwachen. Immer wieder blinzelte sie, bis es ihr nach einer gefühlten Ewigkeit gelang, ihre Lider endlich oben zu lassen. Müde und verwirrt schaute Sue erst nach rechts, dann nach links. Nur langsam nahm der Mischmasch der Welt um sie herum Konturen und Farbe an. Doch bald schon erkannte sie, wo sie war. »Iris, welchen Tag und welche Uhrzeit haben wir?« fragte sie in die unheilvolle Ruhe des Raumes hinein, der sich nur durch das Piepen der Terminals und dem fernen, wiederkehrenden Donner real anfühlte. »Es ist der 23. August 2245 nach Terra Standard«, erklang die perfekt modulierte Stimme der Schiffs-KI. »Seit wann bin ich hier auf der Krankenstation?« »Seit dem 16. August 2000 schon gut, danke. Bitte.« »Eine Woche«, murmelte sie. Sue versuchte, sich zu bewegen, doch ihre Muskeln fühlten sich an wie Wackelpudding. »Scheiße, was ist passiert?« »Es gab einen Unfall in der Reaktorsicherheit. Sie waren in unmittelbarer Reichweite der Explosion. Multiple Frakturen wurden geheilt, doch die Strahlungsdosis lag bei 75% über dem empfohlenen Limit.« »Na super«, kam es aus Sues Mund. 75% hörte sich erst einmal viel an, doch Sue bewahrte die Ruhe. Mit der richtigen Behandlung gab es durchaus Überlebenschancen. Das wusste sie. »Okay, ich will mit dem Doc sprechen.« »Iris?« »Doktorin Fandresco ist momentan nicht verfügbar«, Sue runzelte die Stirn. »Okay, dann gib einen anderen Arzt in oder meinetwegen einen der PflegerInnen Bescheid, dass ich wach bin.« »Aktuell ist niemand verfügbar.« »Iris, ich bin die leitende Chefingenieurin des Schiffs. Ich denke, jemand vom medizinischen Stab wird sich wohl die Zeit für mich nehmen.« »Niemand ist verfügbar.« Sue seufzte. »Okay, warum?« »Das Schiff wurde vor 13 Stunden Terra Standard evakuiert.« Sue riss die Augen auf. »Was? Warum?« »Diese Information ist nicht verfügbar. Beschädigungen am Hauptspeicher haben zum Verlust der entsprechenden Daten geführt.« Sie atmete schwer ein und stemmte sich mit aller Macht in die Höhe. »Wenn das Schiff evakuiert wurde, warum bin ich dann noch hier?« »Diese Information ist nicht verfügbar. Beschädigungen am Hauptspeicher haben zum Verlust der entsprechenden Daten geführt.« »Iris, überbrücke Speicherverbindungen und greife direkt auf die Blackbox zu. Genehmigungscode SU-RARES Enzium 4. »Überbrückung nicht möglich. Blackbox wurde vom System entkoppelt.« »Fuck!« »Iris, was zum Teufel ist hier los?« »Diese Information ist nicht verfügbar. Beschädigungen am Hauptspeicher. Okay, okay, okay. Gib mir den Schiffsstatus.« »Schiff zu 71% zerstört. Äußere Sensoren vollständig aufgefallen. Kommunikation vollständig ausgefallen. Sektoren?« Sue sagte zurück auf das Medibett. Mit jedem Fetzen an Informationen, die die KI aus den noch intakten Speicherbänken quetschte, zog sich mehr und mehr ihr Magen zusammen. Sie fühlte, wie sich ihre Magensäure den Weg nach oben bahnte. Ihr Herz schlug schneller und schneller. Blut schoss ihr ins Gesicht, während ihre Lungen begannen, wie wild nach Sauerstoff zu gieren. Langsam schloss sie ihre Augen wieder, erinnerte sich an das Antipaniktraining aus der Zeit der Akademie und an die Übungen, die ihr die Schiffpsychologin gezeigt hatte, um ihre Heulkrämpfe in den Griff zu kriegen, nachdem... »Die verbleibenden Sensoren registrieren nur noch 2 Lebenszeichen im aktuellen intakten Bereich des Schiffs.« »2?« »Iris sowie ein weiteres.« »Wo ist das andere Lebenszeichen?« »Hier auf der Krankenstation, Stasebereich.« Sus Beine fanden wie automatisch den Weg zum Boden, gaben aber nach, als sie aufstand, sodass sie sich an den Terminals festhalten musste. »Fuck! Iris, gibt es hier etwas, was mich wieder fit macht. Sie finden eine Ampulle Andromorphin weiter rechts im Erste-Hilfe-Kasten. Sue keuchte und schwitzte, während sie sich zittrig an den Konsolen entlanghangelte. Sie griff den Erste-Hilfe-Kasten, drehte sich dann zur Wand und ließ sich langsam zu Boden sinken. Entweder werde ich alt, es ist die scheiß Strahlenkrankheit oder die Lebenserhaltung. Beides Letzteres. Lebenserhaltung in Sektion C1 liegt nur noch bei 34%. Ohne weitere Zellreinigung werden ihre inneren Organe in weniger als 4 Stunden versagen. Danke, Iris, erwiderte Sue schnippisch, öffnete dann den Erste-Hilfe-Kasten und verabreichte sich das Andromorphin. Die Mischung aus künstlichem Adrenalin, schmerzstillendem Hydromorphin und anderen Medikamenten schoss in ihre Blutbahn und brauchte weniger als eine Minute, um Sues Körper seine alte Stärke zurückzugeben. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und vereinzelte Strähnen ihres schwarzen Haares aus dem Gesicht. Dann atmete sie tief durch und verließ den kleinen Behandlungsraum, während erneut der Donner des baldigen Endes grollte. Die Krankenstation der IRF Ibn Sina war riesig. Sie bot genug Platz, um hunderte Patienten gleichzeitig zu versorgen, was kein Wunder war. Die Schiffe der Asklepios-Klasse waren von jeher darauf ausgelegt, in Krisensituationen als medizinische Basen zu fungieren und Leben unter allen Umständen zu retten. Daher hatten ihre Erschaffer auch die Idee gehabt, das Schiff modular aufzubauen, sodass die wichtigsten Stationen über eigene Energie- und Lebenserhaltungssysteme verfügten. Sollte der Rest des Schiffes irreparabel beschädigt werden, konnte man das jeweilige Segment abschotten und vom Rest des Schiffes lösen, sodass dessen Insassen auf Rettung hoffen konnten. Dies war jedoch nicht geschehen, wie Sue mit einem Blick auf den entsprechenden Monitor feststellte. Noch immer hing das C1-Modul fest verankert mit dem Rest des Schiffes im All. Davon war zugegebenermaßen nicht viel übrig. Aber der Fusionsreaktor war noch da und näherte sich tief im fast unzerstörbaren Antriebskern ruhend schnell dem kritischen Punkt. Sue blickte sich um und sah nun zum ersten Mal wirklich die leblosen Körper, die auf den verschiedenen Medibetten ruhten. An einigen blieb sie stehen und las kurz, was der Statusmonitor ihr verriet. Zu instabil zum Transport. Kaum Chancen auf baldige Heilung. Tod unvermeidbar. Und Sue erinnerte sich an ein Wort, welches sie durch den leitenden Mediziner der Ibn Sina kennengelernt hatte. Triage. Scheiße, man hat mich zum Sterben zurückgelassen. Wut und Trauer wallten in ihr auf wie ein Sturm. Doch ließ ihn kühle Resignation schnell wieder abflauen. Sue kannte die ethnischen und philosophischen Grenzen des Kantiums sowie des Core-Kodexes so gut wie fast jeder andere Bewohner des Netzes. Und es war nun einmal so, dass nicht immer das Wohl des Einzelnen genauso schwer wog wie das Wohl der Vielen. Manchmal mussten Opfer gebracht werden. Sie seufzte. Welche Stase-Einheit ist es? Parzelle B4. Stase noch zu 96,4% intakt. Tendenz fallend. War ja klar. Sue wendete sich von dem Tod vor ihr ab und ging in den entsprechenden Bereich der Station. Sie betätigte die Kontrollen und der querliegende Teil der Parzelle auf der Höhe ihrer Augen wurde schlagartig durchsichtig. Ihr Herz setzte augenblicklich für eine Sekunde lang aus. In der Nährflüssigkeit der Stase-Einheit schwamm ein neugeborenes Baby, welches kaum älter war als... Wie alt ist der junge Iris? 4 Tage. 4 Tage. Donnerte es durch Sues Geist, welcher geflutet wurde von Bildern von Jacob. Bilder, wie das kleine, von Blut besudelte Gesicht vor ihren Augen hochgehoben wurde, während es schrie. Sie hatte ihn nur dieses eine Mal gesehen, nur diesen einen Schrei von ihm gehört. Warum hat man dich zurückgelassen? Iris, diese Information ist scheiß drauf. Wir werden hier nicht sterben, flüsterte sie, und es war mehr eine Drohung dem Schicksal selbst gegenüber als ein Versprechen. Iris, ist der Haupthangar noch intakt? Sie fürchtete die Antwort der Schiffs-KI, noch während die Worte ihren Mund verließen. Der Haupthangar und die Krankenstation waren unzertrennbar miteinander verbunden und bildeten das Modul C1. Das war nur logisch, da so die eintreffenden Patienten schnell versorgt werden konnten oder die Krankenstationen sich im Notfall auf die Bereiche des Hangars erweitern ließen. Doch da C1 nicht abgesprengt worden war, war es durchaus möglich, dass die Realität ihren Funken an Hoffnung ersticken würde. Schutz Schott 3 hat sich wie vorgesehen geschlossen. Das vordere Drittel ist atmosphärisch intakt. Manchmal hat man Glück im Unglück. Es befindet sich wahrscheinlich kein Shuttle mehr in diesem Bereich. Bestimmt nicht. Warum auch? Wäre doch zu einfach, oder? Aber ich habe da vielleicht eine andere Idee. Eine Explosion grollte über sie hinweg. Der Boden erzitterte und Sue musste sich wieder einmal abstützen, um nicht zu fallen. Fuck. Wir waren doch nur hier, um einen Transporter mit neuen Siedlern in Empfang zu nehmen. Ihre Faust traf die Wand neben der Stase-Einheit, die dies kommentarlos hinnahm. Sue jedoch spürte den Schmerz in ihren Knochen und es fühlte sich nach Leben an. Nein, wir werden hier nicht sterben. Die nächste Stunde verging, als ob die Zeit selbst vor dem endgültigen Untergang der Ibenziner davonlaufen wollte. Das immer wieder einschlagende Donnern hatte aufgehört und war abgelöst worden von dumpfen Explosionen, die über die verbleibenden Außenwände von Sus kleiner Welt wanderten. Mal stärker, mal schwächer. Iris hatte recht behalten. Im noch vorhandenen Teil des Hangars war kein einziges Shuttle zu finden. Diese waren allesamt entweder zerstört, zur Evakuierung genutzt worden oder hingen nutzlos hinter dem dicken Schott, welches die Reste von C1 vom Vakuum trennte. Doch allen Wahrscheinlichkeiten des Universums zum Trotz betrat Zu eine Stunde später erneut die Krankenstation und war erfüllt von Hoffnung. Zudem fühlte sie sich, als wäre sie nun selbst einer der von ihr verehrten antiken FilmheldInnen aus längst vergangenen Zeiten geworden, deren Holowitz sie schon als Kind in unglaubliche Welten und Abenteuer geführt hatten. Robuste blaue Panzerplatten, die an den Gelenken perfekt ineinander glitten, bildeten eine unüberwindbare Rüstung, die die Schichten aus Nanokarbonleder unter ihr sowie das feine Netz aus künstlichen Muskeln und zu schmächtigen Körper darunter bedeckten. Ein kleiner Werkzeugkoffer aus demselben Metall wie die Panzerplatten ruhte an ihrer rechten Seite. Die schweren Stiefel klackten hart auf dem Boden auf, während diese sich auf die Stase-Einheit zubewegten. Aus den Lautsprechern von Zus Helm drang die monotone Stimme des kleinen Computers der Rüstung. Dieser führte eine letzte Systemanalyse an den zusätzlichen Graviton-Generator durch, welchen sie fest an der Ausrüstung verschweißt und verdrahtet hatte, die eigentlich für Rettungsmissionen in planetaren Hochdruckgebieten vorgesehen war. Alles war bereit. Iris, lade deine Daten auf die Q-Speichereinheit des Anzugs und kopple dich mit dem Computer. Meine fragmentierten und beschädigten Daten werden Ihnen keine große Hilfe sein. Ich empfehle den Speicher für zusätzlich Iris. Wie lautet das erste Gebot des Medikors? Schütze alles Leben. Wie werden KIs seit dem Devarion-Abkommen eingestuft? Als gleichberechtigte Partner allen biologischen Lebens. Lade deine Restdaten in den Speicher. Datenübertragung läuft. Zu betrachtete währenddessen den kleinen Menschen, welcher friedlich in seiner Nährlösung schwamm und nicht mitbekam, dass die Welt um ihn herum auseinanderbrach. Wir werden hier nicht sterben, Kleiner. Da draußen gibt es eine Raumstation, die uns retten wird. Versprochen. Sie holte einen kleinen Transportstasebehälter hervor, welcher eigentlich für die Verfrachtung von Pflanzen gedacht war, aber groß genug für das kleine Geschöpf vor ihr erschien. Zudem passte dieser perfekt in die Halterung unter dem vorhandenen Brustbereich ihrer Panzerung, wo eigentlich zuvor die Werkzeuge verstaut waren. Sie schob den Zylinder in die dafür vorgesehene Öffnung der größeren Stase-Einheit und beobachtete, wie die Roboterarme im Inneren fast liebevoll den kleinen Menschen in seine neue Umgebung bewegten. Zwischen schoben sich die Brustplatten ihrer Rüstung auseinander. Zu griff das Versorgungskabel, welches herausfiel und von ihr eigens für das nun folgende mit der internen Energiequelle verbunden worden war. Dann zog sie die kleine Stase-Einheit aus ihrem größeren Gegenstück wieder heraus, verband diese mit dem Kabel und hakte den Behälter vor ihrer Brust ein. Daraufhin verschmolz ihr Panzer wieder zu einer vollständigen Einheit. Datenübertragung abgeschlossen, meldete sich Iris. Zu atmete durch, schmeckte die verbrauchte Luft und schloss das Visier. Dann wollen wir mal. Zeit zu gehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Chancen auf ein Überleben bei einem jetzigen Ausstieg ins All und einem Flug durch das wahrscheinlich vorhandene Trümmer, sie sind mehr als null und mehr als wenn wir hier bleiben, oder? Ja. Na dann, öffne das Schott, Iris. Ein Rauen und Krachen wogte durch die verbleibende Atmosphäre, als das große Trennschott des Hangars nach oben glitt. Augenblicklich entwichen Toben die Reste der Gase in das Vakuum des Alls und setzten alles daran, auch zu herauszublasen. Doch die Magnetstiefel hielten sie an ihrem Platz. Sie wartete, bis der Sturm sich legte und ihr Magen grummelte, als sie die Zerstörung vor sich sah. Es waren so viele Trümmer, dass sie nicht einmal mehr sagen konnte, zu welchem Teil der Ibenziner sie einmal gehört hatten. »Wo soll ich nur hin?« murmelte Susu sich selbst und ihr kam ein absurder Gedanke. So musste sich Theo immer gefühlt haben, bevor er einen Run durch die Asteroidenfelder begann und das Gesicht ihres Bruders stob durch ihren Geist, nur um gleich darauf wieder zu entschwinden. »Wir werden heute nicht sterben.« Sie atmete tief durch, verringerte die magnetischen Kräfte ihrer Stiefel und begann zu laufen. Der Reaktor in einem anderen, noch nicht zerstörten Teil der Reste des Schiffs stand kurz vor der Schmelze und auch das Andromorphin würde bald nachlassen. Es blieb keine Zeit mehr. An der Kante zum Nichts sprang sie ab, modulierte das Gravitonfeld, welches sie dem Anzug verliehen hatte, und griff nach dem nächsten großen Segment, um sich heranzuziehen. Kurz bevor sie mit diesem kollidierte, veränderte sie erneut die Modulation, stieß sich ab und griff nach dem nächsten Teil. Wie ein galaktischer Tarzan hangelte sie sich durch die Trümmer, wich aus, zog sich heran und schoss davon. Wäre ihr Leben, das von Iris und das des Kindes, nicht in Gefahr gewesen, sie hätte durchaus ihren Spaß daran gehabt. Ein Dyromitträger traf ihr Gravitonfeld, als sie es gerade erneut ausgedehnt hatte. Er bohrte sich regelrecht in die Energien hinein und stieß gegen ihre Panzerplatten. Ihr Bewegungsmoment veränderte sich augenblicklich. Intuitiv rollte sich Zu zusammen, legte ihre Arme um die Brust und das Baby im Inneren und zog die Beine an. Sie schleuderte wie eine Kugel in einem altmodischen Flipperautomaten umher und stieß immer wieder gegen weitere Trümmer. Hätte sie gekonnt, sie hätte sich am liebsten übergeben. Doch Iris übernahm in Sekundenschnelle die Kontrolle, veränderte die Form des Gravitonfeldes, warf es dann wie einen Anker aus und zog zu einem der nächstgrößeren Trümmerstücke. Sue entrollte sich wieder, als sie dem glühenden Metall näher kam, machte sich bereit und aktivierte ihre Magnetstiefel, um im Nu über die Oberfläche zu laufen. Erneut veränderte sie die Modulation des Feldes und sprang am äußersten Rand ab. Wie eine Pfeilspitze jagte sie auf die Grenze der Trümmerwolke zu, die noch bis vor kurzem ihr Zuhause gewesen war, und für einen Augenblick blieb ihr Herz stehen. Die grüne Kugel, welche Tesa 4 darstellte, kam unaufhaltsam auf sie zu, und Sue begriff, dass ihr Schiff nicht im freien All zerstört worden war, sondern noch während es im Orbit um den Planeten hing. Sie und der Rest der Ibensiner glitten nicht in die Unendlichkeit hinaus, sondern fielen direkt auf den Planeten zu. Jedenfalls so lange, bis der Reaktor hochging. »Fuck, fuck, fuck!« brüllte Sue und besann sich dann. Verzweiflung würde ihr nicht einmal im Augenblick des sicheren Todes helfen. Sie blickte sich hilfesuchend um und erneut war das Glück ihr Freund. Sue griff mit ihrer linken und dem damit verbundenen Gravitonfeld hinaus, erfasste das, was ihr das Überleben sichern konnte, und zog sich dorthin. Erst beim zweiten Mal bekam sie den Rumpf des Torpedos zu fassen und war zum ersten Mal dankbar dafür, dass auch Schiffe, die von der IRF für rein friedliche Zwecke konzipiert wurden, durchaus bewaffnet waren. Sie aktivierte erneut ihre Magnetstiefel und saugte sich an der Oberfläche fest. Zittrig, erfüllt von Hast, griff sie den kleinen Werkzeugkoffer und holte den entsprechenden Hydroschlüssel hervor. Gekonnt öffnete Sue dann den Verschraubungen des Todbringers und löste die obere Schutzhaut. Wieder dankte sie den Ingenieuren der interstellaren Raumflotte dafür, dass sie ihre Waffen auch in dieser Zeit halbwegs einfach konstruierten, um sie störungsunanfälliger zu machen, befreite gekonnt das explosive Innenleben von seinen Fesseln und entließ es in den freien Fall der Schwerelosigkeit. Noch während sie sich in den halbgeschwungenen Torso zwängte, explodierte dessen verloren gegangene Ladung kurz hinter ihr, als diese mit einem weiteren Trümmerstück zusammenstieß. Dann kam die Hitze und der Druck. Als Sue im Inneren des Torpedos in die Atmosphäre des Planeten eintrat, erlitt das noch schlagende Herz der Ibensiner den lang erwarteten Kollaps und entlud seine Energien in einer mächtigen Explosion. Irgendwo am Rande des Kontinents To blickte eine kleine Schlammmaus auf zum Nachthimmel und sah, wie ein neuer Stern am Firmament aufging, nur um gleich darauf wieder zu erlöschen. Sue sah ihn nicht. Sie blickte nicht zurück, als die Reibung der immer dichter werdenden Luft neben ihr zunehmend aufflammte. Der Fall schien ewig zu dauern, die Hitze wurde durch alle Schichten ihrer Panzerung fast unerträglich. Ihr ganzer Körper vibrierte und sie war sich sicher, ihre Fingernägel hätten sich durch ihre Haut gebohrt, wäre der Schutzanzug nicht gewesen. So fest, so unbändig hielt sie sich an den Verankerungen fest, in denen einst die Elektronik und Sprengmittel des Torpedos lagerten. Doch die Versiegelung des Schutzanzuges hielt stand. Nicht nur ihren Fingernägeln, sondern auch dem physikalischen Chaos um sie herum. Sue schwitzte, keuchte und fluchte ohne Unterbrechung. Und sie betete. Zu welchem Gott wusste sie nicht, doch sie betete. Iris, kam es irgendwann zwischen den zusammengepressten Lippen hervor. Ja? Danke, danke, dass du mich nicht allein gelassen hast. Danke, dass sie den Versuch unternommen haben, meine Existenz zu retten. Langsam kühlte die flammende Hitze ab und Sue hörte selbst durch das Metall und das Nanocarbonleder, welches ihren Kopf bedeckte, den Wind der Welt Tesa 4. Vorsichtig richtete sie sich auf und versuchte unter allen Umständen das Gleichgewicht zu halten. Wie ein Surfer stand sie bald auf den Resten des Torpedos, welcher dem Boden weiterhin ungebremst entgegenjagte. Sie blickte einmal auf und sah noch die verblassene Sonne, die einst der Reaktor des Schiffes gewesen war. Überall um sie herum begleiteten sie tausende rotglühender Sternschnuppen auf den Weg nach unten, wo ein großer grüner Ozean darauf wartete, sie in Empfang zu nehmen. »Iris, haben wir eine Kompfverbindung?« »Kommunikation gestört. Sendeeinheit defekt.« »Fuck! Wie lange bis zum Aufschlag?« »Bei der jetzigen Geschwindigkeit 6 Minuten und 24 Sekunden. Ab jetzt.« »Keiner wird uns in diesen Wassermassen finden, wenn wir kein Signal senden können. Und lange wird der Panzer nicht schwimmen. Verdammt zu! Denk nach, denk nach!« Fieberhaft ging sie ihre Optionen durch und musste feststellen, dass diese kläglich wenig waren. »Habe Signalempfang«, meldete sich Iris auf einmal. »Die Kolonie? Die Raumstation? Die Blackbox?« »Auch gut. Mit deren Kommeinheit können wir sicher etwas anfangen. Wo?« »Etwa 3 Kilometer rechts von unserer jetzigen Aufschlagstelle entfernt. Es ist eine kleine Insel, wenn meine noch vorhandenen geografischen Daten stimmen. Zustand des Graviton-Generators? Output bei 67,39% der Normleistung. Nicht gut. Aber es wird reichen müssen. Das kriegen wir hin. Sues Herz begann in ihrem Inneren zu wummern. Sie fühlte, wie sich ihr Magen erneut zusammenzog. Für einen Moment wurde ihr schwindelig und ihr war klar, dass das Andromorphin langsam aufhörte zu wirken. Okay, los. Iris, gib mir die Position auf dem Display. Ein leuchtend grüner Punkt auf einer durchsichtigen Karte erschien vor ihren Augen, sowie die Daten für einen möglichen Fallwinkel. Ohne weiter darüber nachzudenken, veränderte sie Form und Dichte des Gravitonfeldes erneut und stieß sich vom Rest des Torpedos ab. Sie flügte geradezu durch die Luft und wich den anderen herabfallenden Trümmern so gut wie möglich aus. »Wir werden nicht sterben. Du wirst nicht sterben«, flüsterte sie unentwegt zu sich und dem Baby neben Tank an ihrer Brust. Sie änderte die Struktur des Feldes erneut, brachte es in eine lange spitze Form und dehnte es über alle Grenzen des Sicherheitsbereiches aus. »Du wirst nicht sterben!« Wenige Kilometer vor ihr, wenige Augenblicke vor dem Einschlag, begann es langsam vor Sues Augen zu wabern. Erst entluden sich kleine Funken, als sie dem Boden der kleinen Insel immer näher kam. Sie spürte den Gegendruck des Feldes, der sich immer weiter aufbaute und sie zunehmend verlangsamte. Blitze begannen über den Grund zu wandern, als ihr Feld sich mit dem des Planeten maß. Es würde nicht reichen. Sue schaltete kurzerhand alle Sicherheitsmechanismen des Generators ab und übersteuerte ihn bis weit über den Grenzbereich hinaus. 3 Sekunden bis zum Aufschlag, erklärte Iris. Das reicht, schrie Sue. Sie zog das Feld zusammen und schleuderte es dann wie eine Welle von sich weg. Der gravimetrische Impuls schlug auf den Boden auf und wurde reflektiert wie Sonnenlicht durch einen Spiegel. Sue rollte sich zusammen, drehte sich in der Luft und schlug kugelgleich mit dem Rücken voran in den ihr entgegenrasenden Impuls purer künstlicher Schwerkraft. Der Druck raubte ihr fast die Sinne. Der Einschlag tat es vollends. Sue stöhnte, als ihre zittrigen Hände das Helmvisier öffneten. Sie drehte sich sofort zur Seite und übergab sich. Ihr Kopf fühlte sich an wie eine Melone, die kurz davor war zu platzen. Der Schweiß rann in Bächen über ihr Gesicht. Die Welt vor ihr war wieder zu einem wilden Mischmasch aus Form und Farbe geworden. Dennoch schaffte sie es, sich in eine aufrecht sitzende Position zu bringen. »Iris?« Es knackte in den Lautsprechern. »Iris!« fragte sie erneut mit zitternder Stimme und sie ließ ihre Panik nun freien Lauf. »Ich bin hier.«
»Das Baby?« keuchte Sue und kämpfte gegen die Übelkeit.
Der Stase-Tank scheint beschädigt zu sein, arbeitet jedoch noch. Alle Vitalzeichen deuten darauf hin, dass es den Aufprall überstanden hat. Es sollte durchhalten, bis eventuell Rettung eintrifft. Sue hätte am liebsten gleichzeitig geheult und gelacht.
»Eventuelle Hilfe? Hast du eine Verbindung mit der Blackbox herstellen können? Hast du ihre Kommeinheit angezapft? Hast du Hilfe gerufen?«
»Ja.« Sue ließ sich zurück auf den Rücken und in den Dreck sinken, umfasste ihre Brust und lächelte in das seichte Blau des Himmels hinein, an dem langsam und verschwommen grün schimmernde Wolken entlangzogen.
»Wir haben es geschafft, mein Kleiner. Du hast es geschafft.«
Etwas klopfte unter ihrem Panzer und in dem Tank. Sue tat es als Einbildung ab, denn so kräftig hätte das Kind niemals klopfen können. Und schon gar nicht, solange die Stase-Einheit noch halbwegs funktionierte. »Sue?« erklang Iris' Stimme erneut.
»Ja, Iris.
Ich konnte mit Hilfe der Blackbox die verlorenen Daten wiederherstellen.«
»Dann lass mal hören. Erzähl mir eine gute Nachtgeschichte, bevor es mich dahin rafft.«
Anscheinend hatte das Kolonieschiff einen fremden, hochaggressiven Organismus an Bord, welcher durch die normalen Scans nicht erkannt wurde. Dieser wurde erst nach der Geburt des Kindes der hochschwangeren Elizabeth Shaw in selbiger und ihrem Baby entdeckt. Doch anscheinend waren auch andere infiziert. Der Organismus... Sue hörte Iris' Stimme nicht mehr, welche monoton vom Ende der Ibn Sina berichtete. Etwas durchstieß mit aller Kraft die Innenseite des Stase-Tanks, bohrte sich tief in ihr Herz und trieb Sues Geist zurück in den Frieden der allumfassenden Schwärze. Ende. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. The Fall of Sue. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein ganzes Stück Arbeit, muss ich zugeben. Aber ich habe wie immer mein Bestes gegeben. Natürlich bin ich dankbar für Feedback, Rezension, sag, was ich besser machen kann. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und dann hören wir uns hoffentlich auch sehr bald wieder mit der nächsten Kurzgeschichte, den nächsten Daydream.
Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, auf Wiederhören.